Ja, hallo Gaia.
Hi.
Du hast deine Maske hinter dir, also deine Haare sind fertig gestylt. Wir können unser Interview beginnen. Wobei das nicht dein Wunsch war, sage ich jetzt noch dabei. Es soll ja kein falsches Bild von dir in Umlauf kommen.
Ja, manche mögen meine langen Haare und manche mögen, wenn es kurz ist und nach hinten gesteckt und nach oben oder sonst wo hin. Du magst es so. Also.
Ich würde sagen, du bist ja Experte jetzt für Traumaheilung. Wie ist das? Ist dein eigenes Trauma ausgeheilt?
Also Experte, ja gut, ich mache Traumaarbeit mit Menschen und meine Sichtweise ist so, dass Trauma nicht wirklich eine Krankheit ist, sondern Krankheiten verursachen kann, beziehungsweise dann die Reaktion, die nach dem Trauma passiert, wie der Körper sich dann eben arrangiert. Und da es so viele Traumata oder traumatische Erlebnisse gegeben hat, allein schon in diesem Leben, könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass meine Traumata alle aufgelöst sind. Aber es ist auch, man kann es sowieso nicht wirklich so sagen. Aber ich habe über die Traumaarbeit viele Ressourcen entdecken können und viele Möglichkeiten entdecken können mit den immer wieder aufkommenden Triggern oder ja, Auslösern, um stabil zu sein oder meinem Nervensystem erlauben zu können, dass es sich schnell wieder balanciert. Und das ist letztendlich das, was ich als Traumaheilung betrachte, dass man Möglichkeiten hat, hier und jetzt, in diesem Moment, mit Triggern klarzukommen. Weil das ganze Leben, das ganze Universum ist letztendlich ein Trigger.
Heißt das, man kann grundsätzlich mit jedem Trigger, egal wie stark der jetzt ist, klarkommen?
Ja und nein. Also es kommt immer auch wirklich darauf an, welches Setting hat überhaupt das Nervensystem. Also in welchem Umfeld sind wir aufgewachsen? Konnten wir eine gute Bindung aufbauen zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, oder war das damals schon alles nur noch bedrohlich und gefährlich? Und wenn sozusagen schon so eine Basis nicht gegeben ist, dann wird es natürlich immer schwieriger, die Ressourcen zu entdecken. Und dann braucht man häufig Hilfe, um Ressourcen überhaupt zu entdecken. Aber wenn die erst einmal gefunden sind, dann kann es, glaube ich, jedem Menschen geschehen, dass er sich stabilisiert und harmonisiert und ja, sich so balancieren kann, dass es nicht so starke Nebenwirkungen hat. Wie zum Beispiel, was weiß ich, Drogen. Ne? Drogen nehmen wir auch nur, um damit irgendeine Balance auftritt im Nervensystem.
Was aber dann nicht klappt, oder?
Für einen kurzen Moment schon. Ne? Also das ist ja die Erfahrung von Drogensüchtigen, sobald sie diese Droge, die sie nutzen und die ihnen momentan hilft, nehmen, wird ja irgendwas, fällt ja runter oder irgendwas wird balanciert. Nur diese Substanz muss ja das Nervensystem auch wieder irgendwie balancieren. Und dann gibt es viele Regulationsmethoden, die anschädlich sind für den Organismus. Und wenn wir lernen können, welche Regulationen noch zur Verfügung stehen, die jetzt nicht so schädlich sind für den Organismus, sobald wir die kennen und wissen und merken, dass die auch funktionieren, dann wenden wir natürlich die an.
Magst du die aufzählen oder ist da schon so viel darüber gesprochen worden, dass das eigentlich allgemein bekannt ist.
Ja, es gibt so allgemeine Ressourcen, sozusagen, das ist schon mal sozusagen die, das, worüber ich im Satsang spreche. Also das, was du wirklich bist, das ist eine enorm starke Ressource. Die Natur kann eine sehr starke Ressource sein, eine Verbundenheit mit der Natur. Kontakt zu spüren, aber das kommt auch wieder darauf an, wie, in welcher Form ist das Nervensystem traumatisiert. Es gibt ja Kontakttrauma auch, wo Kontakt erstmal gefährlich erscheint. Du brauchst dann auch gewisse Feinfühligkeiten des Therapeuten, um zu sehen, was kann der Mensch eigentlich an Kontakt wirklich vertragen. Aber letztendlich ist das das, wonach der Mensch sich sehnt. Ja? Kontakt, Verbundenheit und Frieden, inneren Frieden. Und das, was du wirklich bist, das ist ja ständig im Frieden, wenn man es so ausdrücken will.
Ich habe dich im Satsang sagen hören, oder dass du jemand empfohlen hast, sich auf was Schönes auszurichten, was er im Raum oder gerade im Moment als schön erlebt.
Genau. Und das kann wechseln. Ne? Also es kann sein, zum Beispiel hier diese orange Farbe, ja, die kann mal als eine Ressource funktionieren oder als irgendwas, was mir gut tut und mein Nervensystem beruhigen. Wenn da dann aber an Orange vielleicht irgendeine Erinnerung geknüpft ist, die traumatisch war, dann ist es keine gute Ressource. Und so kann es mit vielen schönen Dingen verschieden sein. Aber wenn wir was entdecken, was schön ist, eine Farbe oder eine Form oder eine Beziehung, dann kann das sehr beruhigend aufs Nervensystem wirken.
Ist das, was beruhigend wirkt, immer der Kontakt? Also wenn ich mich auf die Farbe da ausrichte oder die bewusst wahrnehme, dann ist ja auch ein gewisser Kontakt dann da. Und eben mit Menschen vielleicht noch viel intensiver.
Kannst du die Frage nochmal? Ich habe den Anfang nicht.
Ist es was heilt im Moment oder förderlich ist, sich wohl zu fühlen, ist das der Kontakt eigentlich? Also es ist nicht die Farbe selber, sondern den Kontakt, den ich mit der Farbe mache, wenn ich sie mir anschaue und bewusst wahrnehme.
Und dann zu bemerken, wie wirkt das gerade auf den Organismus? Ne? Was erlebe ich, wenn ich in Kontakt bin mit der Farbe oder der Form oder dem Menschen oder der Erinnerung oder der Natur? Oder dem Bewusstsein, also was auch immer, womit ich gerade in Kontakt bin. Welches Erleben findet dann hier statt? Stresst es mich mehr oder entspannt es mich mehr? Und Stress in Situationen, wo Stress nicht nötig ist, ist ja einfach eine Herausforderung für den Organismus, also nicht unbedingt notwendig. Ja? Stress ist ja nur notwendig, wenn ich irgendwie handeln muss und was tun muss, um irgendeiner Gefahr zu entgehen. So. Also könnte man sagen, ja, es ist der Kontakt mit dem, was sozusagen auftaucht.
Ich habe eine Situation erlebt in einer Fragerunde von Gopal, dem Traumatherapeuten. Die war so wie überdeutlich. Und da würde ich dich gerne was zu fragen. Und zwar ist da eine Frau während der Fragerunde, hat sich gemeldet, wollte was sagen, ist aber total direkt in Tränen ausgebrochen. Und da ist total viel bei ihr abgelaufen, was äußerlich überhaupt keinen Anlass hatte. Und dann hat Gopa sie da direkt rausgeholt, indem er sie gefragt hat, was machst du nachher, wo wohnst du, sagst du mir, sag mir mal deine Adresse, wie kommst du dahin, welche Verkehrsmittel benutzt das. Er hat sie irgendwie im Kopf in eine andere Gehirnregion mit der Aufmerksamkeit geholt und das war dann sofort zu Ende. Und die Frau war dankbar, weil dann konnten sie darüber sprechen und dann konnte sie das eigentlich richtig einordnen und sich lernen, sich richtig zu verhalten. Also dich habe ich sowas noch nicht empfehlen sehen, aber ist dir das sowas vertraut?
Ja, das ist mir vertraut und es kommt immer auf die Situation auch an. Ne? Und wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, dann ist diese Frau einfach in dem Moment, wo sie sich äußern wollte, einfach ein System überwältigt worden. Ne?
Genau,
überwältigt. Und sie ist sozusagen in irgendwas regrediert, in irgendein Kindheitserlebnis. Ne? Und Gopal hat sozusagen dann wieder ihr erwachsenes Gehirn angesprochen, ne? Weil sie ist ja eine erwachsene Frau, die auch da ist. Aber es ist irgendwas zurückgefallen in eine Hilflosigkeit, die sie als Kind erlebt hat. Und in dieser Hilflosigkeit oder in diesem Erleben kann man gar nichts klären. Also was wichtig ist, um dann nachher darüber zu sprechen, ist erstmal wieder, dass der Mensch sich sicher fühlt und bemerkt, ich bin hier auch sicher. Und das hat Gopal erstmal bewerkstelligt, indem er sozusagen diese Frau mal wieder dahin geholt hat und sprechen hat lassen von der erwachsenen Sichtweise aus.
Und ist es bei dir schon mal passiert, dass du im Satsang auch so reagiert hast? Oder ist das Satsang nicht hier richtig der Rahmen für?
Habe ich auch schon, ne? Ja. Also das sind ja, warum soll man Menschen, wenn man merkt, dass die immer vollkommen Überreaktion sind und leiden letztlich und man hat die Kapazität, den Menschen irgendwie was anderes zu zeigen. Warum soll man das nicht machen? Ne?
Ja, aber sonst ist eigentlich die Empfehlung oft genau umgekehrt. Na, geh in das Gefühl und fühle es ganz und ja.
Ja, die Frau war aber gar nicht in ihrem Gefühl, sondern da ist ein Gefühl berührt worden und dann gab es eine Reaktion, dieses starke Weinen. Das ist aber nicht unbedingt ein Gefühl, das ist starkes Weinen. Das ist sozusagen, da fehlt der Container, oder wie soll man mal sagen, ja, der Container, um diese Emotion zu halten oder um da präsent zu sein. Sondern dieses Gefühl, was da kurzzeitig aufgetreten ist, hat diese Frau sozusagen so überwältigt, dass sie das Gefühl gar nicht mehr fühlen konnte. Sondern das ist eine Reaktion dann, ja, um das Gefühl nicht zu fühlen, dieses starke Weinen. Also das Weinen an sich ist ja kein Gefühl. Das Weinen ist ja eher etwas, es kann auch eine Entladung sein, die manchmal positiv wirkt, aber es kann auch eine Reaktion sein, die das System mehr und mehr traumatisiert. Und ich nehme an, ich kann es ja nicht genau sagen, aber ich nehme an, Gopal hat mit seiner Erfahrung gesehen, dass das jetzt gerade keine gesunde Reaktion ist, sowohl für diesen Menschen als auch für die ganze Gruppe. So, und er ist ja dann auch da verantwortlich, sage ich mal, für das ganze Gruppenerlebnis und
ja, es war eine Fragerunde. Er hätte vielleicht in einer Einzelsession vielleicht auch anders reagiert. Ne? War,
ja. Genau.
Was genau ist jetzt Container? Ist das was Energetisches oder ist das eine Einstellung? Oder?
Hier, Container hängt zusammen mit meinem Erleben von ich bin hier sicher. Ja, sobald ich erlebe, ich bin hier sicher, ist die Möglichkeit, Gefühle oder Empfindungen, die vielleicht anstrengend sind, zu erleben. So, wenn ich hier nicht sicher bin, heißt, mein ganzer Organismus hat dieses Erleben, hier ist es gefährlich, ich muss hier weg, dann ist die Möglichkeit von Containment sehr gering. So, dann kann der kleinste Trigger irgendwas auslösen, dass ich eigentlich nicht mehr hier sein will. So, und eben, wenn wir dann das festigen können, indem man merkt, okay, hier ist gerade eine starke Emotion oder eine starke Empfindung, das weiß ich, ein Druck hier. Aber ich bin hier trotzdem sicher und ich merke, es ist keine Gefahr, dann steigt sozusagen die Kapazität, präsent zu sein, ohne sich dabei wie immer wieder zu retraumatisieren. So, das würde ich als den Container bezeichnen. Man kann immer mehr und mehr Emotionen oder Empfindungen halten, ohne einzufrieren oder zu dissoziieren. Man sieht ja zum Beispiel beim Kind, ne, Kleinkind. Das geht ja ganz schnell, da wird irgendwas getatscht und es wird sehr schnell emotional. Das braucht dann einfach irgendjemanden, die Mama meistens oder Papa, oder irgendjemand, der, wo das Kind Vertrauen hat, dass es beruhigen kann. Dann hilft es sozusagen, den Container wieder größer zu machen. Wir Erwachsene, wir haben ja jetzt oft keinen Tröster mehr. Und wir Erwachsene haben viel mehr Kapazität zu regulieren als ein Kleinkind. Ein Kleinkind muss es erst lernen. Und wenn wir als Kleinkind das schon schwer gelernt haben, wird es natürlich als Erwachsener auch nicht gerade viel einfacher.
Bei mir ist interessant, ich kann sagen, okay, das ist jetzt sicher, soweit ich das beurteilen kann und soweit ich das beeinflussen kann, aber irgendwie kommt bei mir immer direkt der Gedanke, ja, aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Es kann ein Erdbeben passieren, es kann eine 100 Meter hohe Flutwelle hier rüber rauschen oder irgendwas. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen meiner Struktur ist, dass dann direkt sowas kommt von einer bestimmten Grundunsicherheit, die nie verschwindet, oder wie erlebst du das?
Also wenn ich von der Sicherheit hier jetzt spreche, dann meine ich einfach die unmittelbare Umgebung hier. Ja? Hier ist, wenn ich mich umschaue, da sitzt Swaha, die ist keine Bedrohung, sie winkt mir, sie lächelt mich an. Ja? Jetzt könnte sie natürlich auch so gucken oder was weiß ich wie. Und dann kann ich immer noch gucken, ist das gerade eine Gefahr, und würde feststellen, nee, irgendwas passiert da gerade, aber es ist keine Gefahr für mich. So. Das ist keine Bedrohung. Hier im unmittelbaren Umfeld. Und damit kann ich mich erstmal. Das sind ja die Dinge, wo ich was tun könnte. Ja? Wenn zwar oder du jetzt eine Bedrohung wärst für mich, könnte ich sagen, du, ich gehe. Oder ich will, dass du gehst. So, ich könnte darauf einwirken. Ne? Auf eine Tsunamiwelle oder ein Erdbeben oder eine Atomkatastrophe oder ein Flugzeugabsturz, das sind Ereignisse, auf die habe ich keine, kann ich nichts machen, ne? Gar nichts.
Nö. Also wenn du siehst, das Meer zieht sich hunderte Meter zurück auf einmal, dann weißt du gleich, kommt es umgekehrt.
Könnte ich mich erinnern, okay, könnte ich mich erinnern in dem Moment, habe ich schon mal gehört, könnte ich gleich Tsunami kommen, würde mein natürlicher Impuls dann sein, bergauf zu gehen. Ne? So. Wenn ich sie aber nicht sehe.
Oder es zufällig nicht einfällt.
Ja, aber mir das nicht einfällt.
Keine Ahnung,
wow, geil, so habe ich diesen Strand oder diese Küste noch nie gesehen.
Interessant, gehe ich gucken.
Ja.
Gehe ich mal dem Meer entgegen.
Ja, also man kann die Gefahren entdecken oder nicht. Ne? Ja. Und so gesehen auf dieser absoluten Ebene sozusagen, klar, da ist immer Gefahr da. Aber es gibt eben manche, gegen die kann ich mich wehren oder da kann ich agieren und manche eben nicht. Die unterscheiden kann man finden. Hier und jetzt könnte ich mich sozusagen innerlich stressen und anspannen und zu sagen, ja, eines Tages werde ich sterben. Als Mensch. Und sagen, oh Gott, das muss ich verhindern. Ne? Oder ich kann sagen, eines Tages kann es passieren, dass das ganze Wirtschaftssystem kollabiert. Und oder, das sind alles Dinge, da kann ich nichts machen. Ne? So, ich kann dann aber bemerken, so, aber hier in der unmittelbaren Erfahrung ist gar keine Bedrohung. Hier findet gerade gar kein Sterben statt. Ganz im Gegenteil, hier ist ein Sofa, das mein Körper hält. Hier sind nette Menschen, die mit mir sprechen wollen oder mit mir in Kontakt sein wollen. Der Atem fließt. Ich bin sicher hier. Ich könnte auch noch, wenn da jetzt einer über den Balkon kommt, hingehen und sagen, wenn du jetzt weiterkletterst, klopfe ich dir auf die Finger. Oder du gehst selber. Irgendwas. Ne? Könnte ich machen. Wenn ich aber ganz in mir hier sitze und bin eigentlich nur noch in Angst, oh Gott, was alles passieren kann, dann will ich vielleicht nicht mal sehen, dass da einer über den Balkon hochkommt.
Ja, der menschliche Geist hat da die Fähigkeit, sich Sachen vorzustellen, aber es ist völlig sinnlos. Ne? Also, wenn es nicht irgendeinen funktionellen Charakter hat oder einen Sinn hat.
Ja, es nützt ja nichts, ne? Es ist klar, irgendwann wird dieser Organismus sterben, ne? Und irgendwann kann es auch sein, dass es keinen Euro mehr gibt oder dass der Euro nichts mehr wert ist oder so. Irgendwann kann es sein, dass die Tsunami-Welle kommt. Könnte auch sein, dass Leute sagen, ja, wenn da eine Tsunami-Welle kommen kann auf Gomera, dann gehe ich da erst gar nicht hin. Ich gehöre nicht zu den Menschen irgendwie. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nach Syrien reisen. Ne? Aber es könnte sein, wenn Leute aus Syrien sagen, Mensch, daher kannst du nicht mehr kommen und hier einen Satz anhalten oder Traumaarbeit mit uns machen, dass ich sagen würde, ja, ich komme.
Also in einem bestimmten praktischen Rahmen hat es Sinn, Vorsorge zu treffen. Zum Beispiel, wenn ich unter eine Menschenmenge gehe, wo ich weiß, da könnten auch Taschendieben sein, durch mein Portemonnaie vielleicht an eine Stelle, wo es nicht so leicht greifbar ist. Aber es hat keinen Sinn, in irgendwelchen Fantasien zu gehen und sich Sachen eben vorzustellen. Einfach auf die sinnvoll ist, auf die Situation zu reagieren einfach.
Ja, weil ich kenne die Zukunft nicht. Ich kenne ja nur das Hier und Jetzt. Und das ist ja auch sozusagen das, wenn man so sagen will, das Endziel der Traumaarbeit. Weil wenn so ein Trauma nicht gelöst ist, dann hängt man ja irgendwie da immer noch so fest. Und wenn ich wieder das Hier und Jetzt bemerken kann und merken kann, ah, hier ist Sicherheit, dann kann der Körper entspannen, dann können wir anfangen zu genießen, dann können wir anfangen zu meditieren und all sowas zu machen. So. Also in Hirngespinste zu geben, was alles passieren kann, das ist ja schon eine Reaktion quasi von einer traumatischen Erfahrung.
Ist Entspannung der Anfang von Erleuchtung?
Ich würde eher sagen, Entspannung ist der Anfang von Heilung. Und es gibt natürlich auch Situationen, in denen es nicht angesagt ist, entspannt zu bleiben, sondern zu handeln, zu reagieren, die Muskeln anzuspannen und zu handeln. Aber wenn das nicht nötig ist, wozu dann hier angespannt sein, ne? Und die ganze Zeit bereit zu sein zum Kampf, nicht richtig atmen, nicht richtig im Bauch fühlen, nicht richtig fühlen, was, wie schön es hier sein kann in diesem Moment. Also es kann Entspannung erstmal ein Anfang sein, damit auch der Organismus entspannen kann und heilen kann. Erleuchtung, weißt du, es ist ein spirituelles Konzept, ne? Oder erwachen.
Also für mich gibt es da eigentlich schon eine klare Definition. Einfach wenn nicht alles, alle Wahrnehmungen, alle Gedanken, alles auf ein Ich bezogen wird. Also auf ein gedankliches Ich bezogen wird. Wenn das wegfällt. Ich meine, ob ich das Erwachen nenne, ich finde es sehr angenehm, dass du in deinem Satz dann so das Erforschen betont und dich als jemand siehst, der hilft zu erforschen. Aber wie es sich dann bei jemand zeigt oder was sich zeigt, ist ja ganz, ganz individuell verschieden.
Ich kann mich erinnern, es gab mal eine Phase der Suche, ne? Und im Erkennen dessen, dass es hier auch irgendwas gibt, was gar nichts sucht, ja, wurde dann sozusagen das gefunden, was gesucht wurde. Und da ist der Zugang jetzt da, zu, wie immer man das nennt, Bewusstsein, oder das Jenseits, oder keine Ahnung, Bewusstsein, das Hier und Jetzt, ich weiß es nicht, ja, das Göttliche, sind alles irgendwelche Namen. Und wenn das bemerkt wird, dann wird ja was bemerkt, was ganz still ist und was frei ist und nichts braucht, nichts will. Inzwischen ist eine Erkenntnis da, das ist eigentlich das, was ich bin. Und das, was bemerkt wird, das sind Erfahrungen. Und das, was ich bin, das kann gar nicht erwachen, weil es ist wach. Es kann gar nicht anders, als wach zu sein. Es ist immer hier. Und das, was ich nicht bin, wie soll das erwachen können? Es ist ja nur eine Erfahrung letztendlich. Also es kann eine Identifikation geben. Und die Identifikation, die kann bewusst sein oder unbewusst sein. Die Idee oder die Vorstellung, dass es mal ein Erleben gibt, wo keine Identifikation mehr stattfindet, das ist ja das, was für viele Menschen so frustrierend ist. Weil viele denken dann, okay, wenn die Erleuchtung erreicht ist, gibt es keine Identifikation mehr. Aber der Organismus braucht Identifikation. Der muss erkennen können, wer ist mir gefährlich und wer nicht. Und damit muss eine Identifikation mit dem Organismus stattfinden. So, und die kann aber bemerkt werden, also bewusst sein oder unbewusst. Wenn die Identifikation unbewusst ist, also dass gar nicht gemerkt wird, dass da eine Identifikation überhaupt ist, dann ist es natürlich sehr leidvoll. Und dann ist es vielleicht dieses Erleben, was du vorher beschrieben hast, ja, dass alles durch diesen, das ist alles mein oder dein Problem, mein Problem, meine Situation.
Meine Wahrnehmung,
genau. Mein Körper, mein Denken.
Also in dem, was bleibt oder ich bin, da ist es nicht nötig, das irgendwie auf ein gedankliches Ich zu beziehen, was es in Wirklichkeit sowieso gar nicht gibt, weil es eben nur eine Gedankenform ist.
Diese Gedankenformen laufen einfach ab. Ne? Der Organismus scheint es zu brauchen, sozusagen das Zentrum zu sein, der Erfahrung und abzuchecken, wo bin ich, was brauche ich? So, das ist einfach ein Überlebensorganismus. Ja, und solange dieser Mensch lebt, ist diese Strategie wahrscheinlich online. Und es gibt ja auch in meiner Sichtweise überhaupt gar keinen Grund, die irgendwie zu transformieren oder loswerden zu wollen. Sondern eher noch dazu die Möglichkeit, das zu entdecken, was frei ist davon. Frei von der Identifikation, frei von der Notwendigkeit, Bezugspunkte aufzubauen. Und oft, wenn wir das über unseren Mind sozusagen betrachten, dann sieht es so aus, als gäbe es entweder das oder das. Entweder erleuchtet oder nicht erleuchtet. Aber es ist ja alles hier. So, hier ist ja jetzt, wenn man das mal so nennt, das, was bleibt. Das vollkommen unberührt ist von dem, was sich in dem, was bleibt, ereignet. So, wenn wir mit der Aufmerksamkeit das erfassen oder berühren, sage ich mal, das, was bleibt, je nachdem, wie wir wieder gesettelt sind in unserem Nervensystem, kann es beruhigend sein oder beängstigend. Die meisten Menschen nach und nach, je öfter dieser Kontakt mit sich selbst passiert sozusagen, desto entspannender wird es. Und das, was darin erscheint, das ist vergänglich sozusagen. Aber das Vergängliche ist das, was wir erleben. Wir erleben nicht das Unvergängliche. Also es würde letztendlich reichen, wir hören einmal zu, was Ramana zu sagen hat, oder Nisargadatta, oder wen immer wir schätzen als Wahrheitssprecher, weil die sagen ja letztendlich im Prinzip das Gleiche, die weisen auf das eine hin. Und das reicht. So, dann können wir das erforschen, bemerken, ja, das stimmt. Hier gibt es das, was bleibt. Und jetzt kann man möglicherweise feststellen, dass das, was erscheint als Erfahrung, Herausforderung, Leben, dass das die Schwierigkeit ist. Also das, und hier können wir jetzt schauen, wie kann ich mit dem sein, dass es sich einfach gut anfühlt. Und manchmal fühlt es sich gut an, manchmal fühlt es sich nicht gut an. Und das ist ganz natürlich. Es gehört einfach dazu. Also diese Idee von so einem ewigen Satori oder einer ewigen Glückseligkeit oder das ist ein Traum. Oder wieder Definitionssache.
Ich habe es in deinem Satsang so erlebt, dass du eben sehr auf die Menschen eingehst, sie auch sehr viel sprechen lässt und dass aber weniger von dir jetzt Hinweise kommen direkt auf das. Also zum Beispiel, das ist ja total okay so, aber ich wollte nur anmerken, dass es für mich manchmal sehr relaxend ist, wenn eben öfters auch der Hinweis kommt, das ist es. Selbst wenn du da ganz kopflich sprichst oder was oder ganz woanders bist, das ist es auch schon. Das irgendwie einfach nur dieser einfache Hinweis auf das. Liegt dir das nicht so, den einfach so zu geben oder?
Was mir nicht liegt, ist immer selber abzuspuren. Und ich merke, dass zu meinen Satsangs häufig sehr gereifte Menschen kommen, die, sage ich mal, erwacht sind. Ja, wenn man das mal so in Anführungsstrichen setzt. Ne? Und viele dieser Menschen haben auch schon diese Kapazität, wenn dann jemand da mal so abdullert, und das passiert ja in Gomera eigentlich noch öfter als jetzt in meinen Satsangs in Deutschland, sag ich mal, oder in Tschechien oder Rumänien, hier Gomera ist ein bisschen anders, dass eine Kapazität da ist, das auch einfach mal so zu lassen. Und auch zu spüren, was macht denn das, wenn jemand so unreflektiert daher redet oder belehrt oder sagt, macht dies, macht das, oder ihr seid doch alles irgendwie Schafe, warum folgt ihr einem Guru oder was weiß ich was, da kann man ja auch mal sehen, wie das sich ausdrückt, wenn jemand gar nicht in dieser Situation, die gerade da ist, verbunden ist, sondern in irgendeinem Mindset funktioniert. So, und bei mir ist es ja immer verschieden. Mal weise ich darauf hin, mal lasse ich diesen Raum, je nachdem, wie es gerade passiert. Ich habe also nicht so wirklich eine Satsang-Formel.
Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung im Satsang mit dir sagen, dass ich nur empfehlen kann, wirklich auch sich nach vorne zu setzen, weil ich habe dann gemerkt, zu mir hast du anders geredet, kam mir vor als zu anderen und es war absolut stimmig. Und solange man eben nicht vorne sitzt, kann es sein, dass man denkt, wie reagiert der denn jetzt dass nicht so der Funken überspringt, aber was eigentlich total natürlich ist, wenn da jemand vorne sitzt, dann reagierst du erstmal auf den, ne? Da ist ja wahrscheinlich, die anderen Leute sind ja auch bewusst irgendwo, die Gruppe oder die Energie, aber klar ist der Fokus dann auf den, und von daher ist es wirklich gut, nach vorne zu kommen und dir da die persönliche Frage zu stellen.
Das empfehle ich auch, weil ich bin kein Lehrer sozusagen. Ich habe also keine Lehre, die ich vermittle. Ich habe auch früher, als Werner noch lebte, oft mit ihm darüber gesprochen, ja, was wie sind eigentlich unsere Unterschiede der Herangehensweise, weil wir wissen ja ganz klar, worauf wir hinweisen. Oder ich habe auch mit Edgar darüber gesprochen und so. Und konnte dann mit Edgar und Werner auch so sehen, halt, Edgar ist ja auch jemand, der zum Beispiel, der kriegt eine Frage und dann kann der eine halbe Stunde sprechen, ne? Und Werner ähnlich, ja. Also, und bei mir ist das irgendwie anders. Also, bei mir geht es eher über die Begegnung, die gerade da ist, und da erforsche ich. Oder lade ich ein zum Erforschen. Ohne, da gibt es gar keine Agenda, gar kein Ziel, gibt es nicht mal irgendwie in mir ein. Ich kenne das, ich hatte das mal, dass ich dachte, da muss eine Erkenntnis passieren. Da muss auch irgendwie was Sinnvolles passieren in unserer Begegnung. Das ist irgendwie so weggefallen. Ich bin immer einfach da und forsche und gucke, ob mein Beitrag für jemanden hilfreich sein kann. Und wenn ich merke, nach einer gewissen Zeit, nee, das ist jetzt gar nicht hilfreich für denjenigen und für die ganze Gruppe, die hier ist, dann würde ich das immer auch beenden und sagen, komm, lass mal den nächsten. Wir kommen hier gerade nicht weiter.
Ja, also es geht ums Erforschen, aber du bist jetzt nicht jemand, der da direkt eine Methode zu gibt. Also zum Beispiel gibt es ja auch Lehrer, die dann jeden und allen zum Beispiel die Frage, wer bin ich, als Methode empfehlen oder Kronenchakra-Meditation oder was auch immer. Also erforschen ja, aber Methode, wobei es natürlich auch wieder fraglich ist, was ist wirklich eine Methode? Also es gibt ja auch Leute, die sagen dann die Frage, wer bin ich, das ist keine Methode. Das ist einfach die Natur.
Ja, ist alles Definitionssache, ne, letztlich. Und das kommt auch immer drauf an. Manchmal ist die Frage, wer bin ich, genau in dem Moment hilfreich und manchmal nicht. Und um herauszukommen aus der unbewussten Identifikation, ist die Frage, wer bin ich, toll, ne? Dass man erstmal guckt, wer nimmt denn diese Identifikation wahr, ne? Das muss ja ich sein irgendwie. Und dann zu gucken, was ist denn das, was ich bin, wer bin ich? Und diese Frage kann aber auch Menschen absolut in die andere Richtung katapultieren, also ganz doll in den Mind oder in Stress oder in ja, die Frage habe ich mir schon so oft gestellt, ich weiß immer noch nicht, jetzt bin ich schon 20 Jahre lang im Satsang und dies und das, 1000 Retreats besucht. Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. Für manche Menschen kann diese Frage dann einfach stressig sein. Ne? Weil immer noch nicht erkannt wurde, dass es überhaupt keine Antwort gibt auf die Frage. Dass diese Frage letztendlich nur eine Meditationseinladung ist. Eine Frage zur Selbsterkenntnis und jede Antwort, die auf diese Frage kommt, ist letztendlich Blödsinn, außer dem, ich weiß es nicht. Oder ich weiß es, aber ich kann es nicht benennen. Und jetzt machen ja die spirituellen Meister oder Lehrer oder Gurus oder Forscher benennen halt gerne. Ja? Das, also, wir können das als Menschen. Dinge zu benennen, selbst das, was wir nicht benennen können, wollen wir noch irgendwie benennen. Und dann gibt es dann diese ganzen Pseudo-Begriffe wie Gott oder Essenz oder der Raum, in dem alles stattfindet oder eben das, was bleibt. Oder das höhere Selbst oder das Selbst an sich. Oder also irgendwie wird es ja immer irgendwie will es benannt werden. Und damit will es dann auch irgendwie in eine Erfahrung gebracht werden. Und das geht nicht, weil es keine Erfahrung ist. Das, was bleibt, ist das, was bleibt. Es ist nie eine Erfahrung. Aber in der Erforschung dessen, was bleibt, können und treten auch Erfahrungen auf. Ne? Und wir, wie soll ich mal sagen, Liebhaber der Wahrheit genießen dann diese Erfahrung, die dann auftauchen kann.
Ja, ich erlebe es auch so. Es ist klar, man kann es nicht benennen, aber die Versuche können auch Türöffner sein, kommt mir so vor. Als wenn es dann einfacher zu, eben nicht zu erfahren, aber einfacher da ist. Obwohl es immer da ist. Ne?
Genau, das sagen ja dann auch viele, warum soll ich denn einen Satz sagen, oder warum soll ich zum Heilstrom, oder warum soll ich Essenz sagen, oder warum soll ich, es ist doch immer da. Das stimmt, es ist immer da. Der Unterschied ist im Erleben. So, man kann dann sagen, ja, aber das Erleben ist ja noch ein vergänglich, eine Illusion. Stimmt alles. Aber wir lieben ja das Erleben, wenn es angenehm ist. Und bewusstes Bemerken von dem, was bleibt, hat auf jeden Fall eine Auswirkung aufs Erleben. Mental kann ich natürlich wissen, ja, das ist immer da. Brauche ich jetzt auch gar nicht mehr, mich irgendwie zu verbinden, weil wer soll sich verbinden? Das ist ja immer da. Oder man hat die Gnade, dass man es einfach immer und immer wieder erforscht. Ja? Ist natürlich auch alles determiniert. Ja? Das gibt ja, wenn wir hier erforschen, keinen, der die Wahl hat, der sich das aussucht. Und ganz einfach gesagt, entweder wird das so bemerkt, oder nicht. Und je klarer das bemerkt wird, desto klarer ist, es gibt wirklich überhaupt nichts zu tun, um das, was bleibt, zu entdecken. Man kann nichts wirklich tun. Ne? Es kann nur ein Interesse kommen, was von selbst kommt. Sondern wird immer klarer und klarer gesehen, dass alles ein Ablauf ist und er ist vollkommen, ja, man kann nicht mal sagen, okay oder gut oder er ist, wie er ist. Ich kann nur sagen, für mich, gut für mich fühlt sich an, wenn ich damit präsent bin, wenn ich das weiß.
Fühlt sich für dich auch gut an, wenn das irgendwie kreativ ist, wenn da was bei rauskommt, wenn du das, was so aussieht, durch deine Person was geschaffen würde, oder?
Ja, also meine Person, ne, wäre letztendlich, ist ja der Kontaktpunkt, sage ich mal. Ne? Menschen kommen ja jetzt zum Satz an, da sitzt jetzt diese Person und lädt zu bestimmten Erforschungen ein. Und natürlich, das ist mein Bonbon sozusagen, wenn Leute zu mir kommen und erforschen und auf einmal ändert sich was in der Sichtweise und jemand kommt aus dem Traumastrudel in diesen Heilungsstrudel und ja, erlebt Heilung, ja, das ist mein Bonbon sozusagen. Ne? also das, dass ich das erleben darf dann, da Zeuge sein darf, wenn Menschen zu mir kommen, ich im richtigen Moment irgendwie die richtige Frage stelle und diese Frage das bewirkt, dass eine Erkenntnis da ist, die heilsam wirken kann. Ja, das ist das, was mir Spaß macht.
Aber es ist nichts, was du unbedingt erwartest oder wo du darauf hin was machst, sondern das passiert oder es passiert nicht.
Genau. Es passiert oder es passiert nicht. Wenn es passiert, freue ich mich. Wenn es nicht passiert, weiß ich, dass es nicht determiniert ist. So. Dann ist es so. Und wenn es passiert, weiß ich auch, dass es determiniert ist.
Was verstehst du unter Geistheilung? Ist das jetzt ein ganz anderes Thema? Also, es gibt ja Geistheiler, wo Menschen hinkommen und wirklich dann gesund werden oder ab da wird es besser. Gibt es sowas wie geistige Kräfte oder wie funktioniert das?
Ja, das gibt es. Ich biete ja zum Beispiel auch jeden Montag den Heilstrom an. Das ist eine Energiearbeit. Und wenn wir diese Energien müssen anzapfen sozusagen und bewusst aufnehmen, kann es Auswirkungen haben. Heilsame Auswirkungen. Es gibt auch sicherlich Heiler, die machen irgendwas Energetisches, was weiß ich, greifen dir mal in den Nacken, auf Stirnchakra und auf einmal passiert irgendwas. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil das kann manchmal einfach zu schnell sein für den Organismus. Ne? Und der Heiler nimmt dann irgendwas weg und dann kann wieder das Containment fehlen für das, was auf einmal passiert ist. Und es gibt bestimmt ganz viele heilsame Energien oder Heilmethoden. Und was ich glaube, was sehr wichtig ist, ist immer wieder zu gucken, kann der Organismus das so eigentlich gerade wirklich nehmen? Oder braucht er erstmal so ein paar Schritte zur Vorbereitung? Zum Beispiel der Heilstrom ist eine Energie, die stark ist und manche Menschen können das gar nicht. Die sind schon so super sensibel, dass der Heilstrom schon eine Energie ist, die immer wieder irgendwelches Trauma berührt, wo die gar nicht mehr, ich will da nicht mehr hin, die wollen das nicht mehr. Und warum das dann machen? So. Auch Satsang kann traumatisierend sein. Wenn auf einmal eine Erkenntnis da ist, huch, hier ist eigentlich nur das eine und ich als Mensch habe hier gar keine Wahlmöglichkeiten. Das kann sehr beängstigend sein für viele Menschen. Und wenn man das dann irgendwie auffangen kann mit guten Fragen, finde ich das sehr hilfreich. Meine Sicht der Heilung ist folgendermaßen. Hier gibt es das, was bleibt. Das ist absolut heil. Wenn wir da Kontakt mit aufnehmen können, hat das eine Auswirkung auf den Organismus. Und wenn in dem Ganzen dann noch jemand da ist, der uns ein bisschen lesen kann und sehen kann, zu was ist das System gerade in der Lage, dann können das hilfreiche Impulse sein. wenn das jemand nicht so gut sehen kann, können die Impulse auch manchmal wieder nicht hilfreich sein. So, das kann aber jedem passieren. Selbst ganz erfahrenen Traumatherapeuten kann das passieren.
Aber wenn zum Beispiel ein Geistheiler was macht, wie du eben beschrieben hast, wie ist das was Energetisches oder was, wie kann man das beschreiben? Also ist es so, dass man sagt, ein Mensch hat einen grünen Daumen und unter dem seiner Aufmerksamkeit blühen alle Pflanzen auf, kann man sagen, ein Geistheiler, der hat eben einen grünen Daumen für Menschen, also da verschwinden Krankheiten oder Beschwerden.
Ja, das sind wahrscheinlich dann Sichtweisen, die manche, also Heiler vielleicht haben, die erleben vielleicht auch tatsächlich irgendwelche Energiephänomene, die sich wie Blockaden oder sowas anfühlen und die haben irgendeine Kapazität, das aufzulösen, sehen aber vielleicht dann dabei nicht, welche Auswirkungen das haben kann.
Und vielleicht, dass es eben einfach passiert, ne? Also, dass es quasi durch sie passiert, dass es einfach so determiniert ist in dem Moment, sonst würde es nicht so passieren. Und dass sie nicht selber sind, die das machen, sondern das sind auch nur Teil des Ganzen, was passiert.
Das ist, ja, das ist sowieso meine Sichtweise, ne? Also, wenn Menschen zu mir kommen und wissen, dass sie und auf einmal irgendwie Heilung erfahren, dann weiß ich natürlich, dass es nichts, dass nicht ich der Heiler bin, sondern der Mensch, der kommt zu mir, ich bin höchstens der Kontaktpunkt dafür, dass eine Heilung passieren kann. Aber es hat gar nichts mit mir zu tun letztlich. Ich kann dann im besten Falle auf etwas hinweisen, was dann der Mensch bemerkt und selber anwendet und da eine heilsame Erfahrung, eine Heilung geschieht. Ist ja auch Definitionssache, was heißt eigentlich Heilung? Definiert ja auch jeder anders. Und das, ja, definiert jemand anders, da gibt es wahrscheinlich nicht mal eine richtige Definition oder eine wahre oder eine wahrhaftige.
Wie ich eben das Wort kreativ benutzt habe, wollte ich vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, kann man selber was schaffen, kreativ irgendwie, indem man, ich weiß nicht, was immer man macht.
Ja und nein. Ne? Muss mal gucken, ob ich die richtigen Worte finde. Also es gibt ja zum Beispiel die Menschen, die sagen, du bist der Schöpfer deiner Erfahrung. Und du kannst die Erfahrung beeinflussen, manipulieren oder dir das kreieren, was du willst. Und mit dieser Aussage stimme ich nicht überein. Es sind eher die Erkenntnisse, die auftauchen, die dann andere Kreationen erlauben. So, wenn wir beide können ja hier mal zusammen erforschen. Wenn wir sagen, wir haben diesen Moment als Information, der zur Verfügung steht. Wie ist es für dich? Du weißt hier und jetzt von, weißt du von, dass du hier und jetzt existierst, oder?
Ja.
Ja. Und hier und jetzt sind auch Erfahrungen oder Dinge, die du gar nicht bist, ja, die, wenn die weg sind, deine Existenz überhaupt nicht berühren. Das heißt, die bist du nicht, ne? Gedanken, Gefühle, Empfindungen. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, das ist irgendwie schwierig auszudrücken. Es stimmt und es stimmt nicht. Ich bin das nicht, aber irgendwo bin ich auch alles. Gerade wenn ich jetzt wirklich hier bin.
Mhm. Aber wenn du alles bist zum Beispiel, ne? Also wenn du jetzt das iPhone bist und ich schmeiß das in die Ecke und es ist kaputt, dann bist ja du nicht kaputt.
Nee.
Oder wenn, ja, wenn ich die Kamera jetzt irgendwie zerschmettern würde, ja, wärst du vielleicht sauer. Oder vielleicht würdest du sogar sagen, super, jetzt kauft er mir eine, die ist noch viel besser. Ja, wer weiß. Ne? Aber egal, was hier kaputt geht oder wächst, das bist du nicht. Deswegen ist deine Existenz immer noch, du bist immer, existierst immer noch. Ne? Egal, welches Gefühl oder welcher Gedanke oder welche Erfahrung gerade da ist.
Die Qualität, die beobachtet und die es wahrnimmt, die ist immer da und die ist immer die gleiche.
Richtig. So, das ist das, was du bist. Und schon immer warst du. Und höchstwahrscheinlich auch, wenn es dann tatsächlich irgendwann eine Zukunft geben sollte, weiterhin bist. Und diese Kapazität, die ist ja einfach hier. Das bist du. Und in dem tauchen dann die Dinge auf, in iPhone, was entweder funktioniert oder wenn es in die Ecke geschmissen worden ist, kaputt ist. Oder Gedanken, die sich blöd anfühlen, also erzeugen Gedanken und Gefühle oder Gefühle Gedanken. Und das wiederum wirkt sich aus aufs Empfinden. Oder andersrum, wir wissen es gar nicht ganz genau. Wenn sich das ändert, existierst du immer noch. So, wenn du dann guckst, du bist ja weder die Gedanken noch die Gefühle noch die Empfindungen. Wenn du die für einen Moment mal außer Acht lässt, die sind ja trotzdem auch da, dann bleibt ja irgendwie irgendwas, was wir wieder nicht benennen können, ne? Das, was bleibt. Hätte das denn jetzt, kreiert das denn jetzt irgendwas?
Das ist einfach.
Das ist einfach.
Also, da taucht alles drin auf, aber das hat mit den einzelnen Sachen nichts zu tun, die davon auftaucht. Also, es ist davon unberührt.
Genau, es ist absolut unberührt. Ne? Also, man könnte es höchstens so sagen, dass die Kreation oder das, was entsteht, ein Ausdruck dessen ist, aber das ist nicht mal, das ist meine Sichtweise. Weil das, was bleibt, das braucht nicht mal einen Ausdruck von sich selbst. Das, wozu? Das hat nicht mal ein Wissen von sich selbst. Das weiß nur von dem, was es nicht ist. So, wenn wir sehen können, dass die Gedanken, Gefühle und Empfindungen einfach ein Ablauf sind oder ist, der hier stattfindet, dann kreiert sich ja alles innerhalb dieses Ablaufes. Aber wir finden gar keinen, der diese Gedanken denkt oder diese Gefühle fühlt oder diese Empfindungen empfindet. Das Denken, das Fühlen, das Empfinden. Und in dem haben manche Leute von mir aus das Glück, dass sich viel Geld in ihr Leben manifestiert. Das kann für manche viel Glück sein, für manche ist es ein Verhängnis. Dass sich viel Liebesbeziehung in das Leben manifestiert, das kann für viele Glück sein, für manche die Hölle. Ja. Es entsteht ganz von selbst, so ist zumindest hier und jetzt meine Sichtweise.
Aber wenn jemand meint, er könnte das kreieren, ist ja auch nur das, dann soll er es ruhig machen.
Also ja, natürlich. Es geht ja nicht anders.
Ist ja auch eine Art, dahinter zu kommen, dass es das nicht ist. Ne? Also
genau, es ist genau wie wenn jemand sagt, und es wird ja viel gepredigt, es gibt den Herrgott, der strafend ist oder auch manchmal anders. Und viele predigen das und sagen das und ja. Das passiert dann so, ne? Ich weiß für mich, dass es nicht stimmt. Und ich sehe viele Menschen, die in dieses Ich bin der Schöpfer meiner Erlebnisse oder Erfahrungen eintauchen oder in diese Workshops oder in diese Seminare und dann irgendwann merken, nee, ich will ja eigentlich ganz was anderes. Aber das Erleben ist nicht das, was ich hier kreiere. Dann kommt oft dieses Ding, ich habe es falsch gemacht, ich bin nicht gut genug. Und man kommt in so eine Abhängigkeit, sein Glück abhängig machen von irgendwelchen Dingen, die ihm passieren. Es muss dann die Traumpartnerin sein oder der Traumpartner oder die erfüllte Beziehung oder eben auch die Erleuchtung. Das ist letztendlich egal, wovon ich mein Glück abhängig mache. Weil wir können ja hier sehen, es läuft alles ab. Es gibt weder einen, der erleuchtet werden kann, noch gibt es einen, der nicht erleuchtet ist.
Ja, wir haben ja auch keinen Einfluss, ob der Traum nicht auf einmal einen Albtraum umschlägt.
Genau. Es nützt aber nichts, wenn diese Aussage, die ich jetzt hier gerade gemacht habe, wenn die geglaubt wird. Wenn die nicht selbst erforscht wird. Also man hört ja auch oft Lehrer sagen, okay, es gibt nichts zu tun. Das ist es, was ja stimmt. Aber wenn dann die Schüler das glauben und nicht selbst erforschen, dann ist das kontraproduktiv. Dann klingt man sich sozusagen aus dem Leben irgendwie. Oder kann passieren. Es kann passieren.
Also, das ist ja auch in einer gewissen Weise relaxend, wenn man sagt, das ist es schon.
Ja.
Weil es nimmt jede Suche weg, ne?
Ja, aber das nimmt nur die Suche weg, wenn du weißt, dass es das ist. Wenn du es nur glaubst, dass es das ist.
Ja,
wenn und du es glaubst, weil der Guru das gesagt hat.
Ja, wenn es aber stimmig mit einem Guru ist und das wirklich und er diese Qualität auch selber lebt, dann sollte es vielleicht auch damit rüberkommen.
Ne? Ja. Und selbst das ist unabhängig vom Guru. Ich meine, ich kann für mich sagen, ich glaube, ich habe Glück gehabt einfach. Ich habe einfach Glück gehabt, jemanden als mein Guru zu betrachten, der das jedenfalls für mich in keiner sichtbaren Weise irgendwie für sich genutzt hat. So, dessen Anliegen war, der wollte nichts von mir. Der wollte mich nicht manipulieren oder irgendwo hinhaben. Hat einfach immer nur wieder auf das hingewiesen, was er für sich entdeckt hat. Und das ist ein großes Glück, was ich da gehabt habe. So, und mit diesem Guru, wenn ich den mal Guru nennen will, ist ja egal, haben ja auch viele Menschen gesessen und haben viele Satsangs besucht, viele Retreats, manche mehr als ich. Und trotzdem ist die Erkenntnis, die hier sich irgendwann manifestiert hat, da nicht geschehen. Liegt also nicht mal am Guru. Weil wenn es am Guru liegen würde, ne, dann würden ja letztendlich alle irgendwie diese Erkenntnisse haben, von der ich spreche. So. Für mich hat das einfach resoniert und war, ja, das Erkenntnis passiert. Für andere resoniert es auch super, aber dieses Erkennen passiert auf einer anderen, anders.
Fühlte sich dein, ich sag lieber Lehrer, irgendwie noch verbunden?
Absolut, ja, absolut. Verbunden fühle ich mich erstmal über diese Dankbarkeit, die wahrscheinlich bis zum Ende dieses Lebens nicht abklingen wird und darüber hinaus vielleicht auch nicht. Dankbarkeit, dass ich zum richtigen Moment, am richtigen Ort, dem richtigen Menschen begegnet bin, der mir das Wesentliche zeigen durfte und konnte. Und ich konnte es sehen. Ansonsten sind wir auf einer freundschaftlichen Ebene verbunden, können einen Austausch haben. Aber es ist auch so, dass ich etwas suche, von dem ich glaube, dass er mir das noch geben könnte. So, inzwischen habe ich auch andere Lehrer getroffen, die jetzt meinem Interesse mehr dienen. Weil es jetzt ein Interesse auch gibt, sozusagen an diesen dramatischen Dingen zu arbeiten, und dann waren diese Menschen auf einmal für mich hilfreicher. Und trotzdem ist die Verbindung zum Isaac auf einer ganz anderen Ebene sowas von, ja, der fühlt sich so an, der ist ich oder ich bin er oder der, es gibt da gar keinen, eine Trennung, nur sozusagen durch die Form gibt es die, oder durch das Definieren oder es fällt mir nicht mal mehr das Wort ein. Mit der Form, ja, erscheint es sozusagen so, als wäre das irgendwie jemand außerhalb von mir, aber nee, das, was Isaac ist und worauf er hingewiesen hat, ist ja das, was hier ist und was ich bin und was du bist. Und So, da ist so eine Dankbarkeit, eine ewige Dankbarkeit, die uns verbindet.
Gibt es sonst in deinem Leben Dankbarkeit?
Ah, ja. Absolut. Fast im Sekundentakt, könnte man sagen. Ja, viel Dankbarkeit. Ja. Auch Dankbarkeit zu dir, ja, das, was du machst. Ich meine, du bist ja hier irgendwie ein. Du schaffst diese Plattform von Netz TV und gibst uns irgendwie eine Basis, wo wir sprechen können. Ach, da ist so viel Dankbarkeit, also zu so vielen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jede Sekunde sozusagen, weil ich hier sage, ja, im Sekundentakt, ne, dass ich jeden, ich bin dankbar, dankbar, dankbar. Aber wenn es jetzt die Frage von dir gibt, ja, dann merke ich so von dir, ja, das ist wahr, ich bin so dankbar für sie.
Alles. Ja. Es ist auch, ist irgendwie eine angenehme, schöne Energie, ne? Wirkt auch auf andere Menschen ansteckend oder eben ja, positiv.
Ja. Ja, Dankbarkeit ist erstmal einfach ein inneres, schönes Erleben und wenn man dann da mit diesem Leben mit Menschen in Kontakt kommt, dann ist ja von hier kein großer Impuls da, da irgendjemanden ändern zu wollen oder manipulieren zu wollen oder sonst irgendwas. Ich bin einfach dankbar für die Begegnung. Und dann gibt es manche Begegnungen, die gefallen mir nicht und dann gehe ich aus dem Weg, wenn es geht.
Bist du auch dankbar dafür, wie sich jetzt, soll ich mal sagen, die Verbreitung deiner Erforschung realisiert, also dahin, wo du eingeladen wirst, ist das alles irgendwie stimmig und magst du darüber sprechen?
Ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl zu wissen, da sind Menschen, die wollen, dass ich komme, dass ich spreche, dass ich da bin. Es ist schade zum Beispiel, dass ich nicht alle Einladungen annehmen kann und auch nicht alle Einladungen annehmen will. Und es ist wunderbar zu wissen, dass Menschen das wertschätzen und auch dann zu sehen, was passiert in deren Leben. Welchen Einfluss hat die Begegnung in mir? Und dafür bin ich auch dankbar zu sehen, dass es ja auch jetzt schon einige gibt, die auch auf dem Satsang-Market, sag ich mal, etabliert sind, die ihre letzten Erkenntnisse letztendlich durch die Begegnung mit mir hatten. Und ich sehe, dass Menschen endlich nach etlichen Jahren Therapie auf einmal über die Traumaarbeit einen Riesenschritt machen und sich wirklich wo sie lange dran zu knabbern hatten, auch nach vielen Psychotherapien auf einmal sich umsetzen kann und sagen, wow, jetzt passiert was. Jetzt komme ich wirklich mal raus aus diesen Ängsten. Und die meisten Psychotherapien, ja, die können natürlich sehr hilfreich sein, aber verschieben eher so mal die Dinge so auf so einem Mind-Level und die Zellebene wird selten berührt. Oder es gibt Therapien, wo einfach die Zellebene sehr berührt wird, aber dann das Psychologische irgendwie nicht mehr mit in Bezug genommen wird. Und wenn es dann so ganzheitlich wird und dann Menschen sagen, wow, ja, das ist toll, komm nochmal her oder komm, ja, darüber bin ich auch dankbar. Weil ich mich gar nicht mehr anstrenge. Also was für mich eher anstrengend ist, sind so die Webseiten in irgendeiner Form zu bearbeiten oder mit Webdesignern zu sprechen, mit Leuten, die mich organisieren, zu sprechen, E-Mails zu lesen und zu beantworten. Aber die Arbeit an sich, die ich jetzt mache im Satsang oder in der Traumaarbeit, die ist überhaupt gar nicht anstrengend. Das ist ganz im Gegenteil. Das ist sehr angenehm, nährend. Ich streng mich nicht mehr an. Oder nicht mehr viel, sagen wir es mal so. Es gibt immer mal wieder Impulse.
Das heißt also, du hast jetzt nicht die Idee, ich möchte jetzt in dem Platz oder dem Land mal was anbieten, sondern es ist so, dass Leute auf dich zukommen und sagen, du gehst dahin eben, wo Leute sind, die dich einladen und das dann auch organisieren.
So ist es, ja. Ich würde natürlich auch schon gerne mal was in der Schweiz anbieten, weil da der Einkommen einfach viel höher ist als in Rumänien. Also alle Schweizer, die mich jetzt sehen und mich mal in die Schweiz holen wollen, hier bin ich. Ne, ruft mich an. Ja. Aber wie soll ich mal sagen, das Geld ist unwichtig geworden. Ich sehe, mein Leben kann ich leben und finanzieren, egal was ich mache letztlich. Also es ist, auch letztendlich egal, ob ich diese Seminare in Rumänien halte, in Tschechien oder eben in der Schweiz oder in Schweden.
Wie ist das mit persönlichen Vorlieben? Sind aber noch da, oder?
Ja. Also hast du da eine spezielle Frage?
Ja, nee, zum Beispiel eben auch Länder, dass man einfach denkt, oh ja, Schweden, da haben viel Natur und da möchte ich einfach mal gerne hin oder so. Ne? Das
kann ja, das möchte ich auch gerne, aber es ist irgendwie noch nie passiert in meinem Leben. Ich war noch nie in Schweden, ich war noch nie in Norwegen. Ich war noch nicht mal in Peru, obwohl ich da so gerne hin will. Und es ist eher so, wenn ich so vom Herzen spüre, ja, da kommt eine Einladung und da kommt so ein Ja, dann gehe ich dahin.
Also es ist mehr eine Herzensangelegenheit.
Ja.
Der Kreis der Menschen, die, ich sag einfach jetzt mal, spirituell ausgerichtet sind, was immer das bedeutet, ist ja relativ klein noch. Anders ist es mit Yoga zum Beispiel. Vor 20, 30 Jahren war das exotisch und jetzt gibt es also fast überall Yoga-Studios. Hast du Erfahrung mit Yoga und wie siehst du das? Ist es einfach eine Art, den Körper fitter zu machen oder hat es auch eine spirituelle Dimension?
Also ich habe meine ersten Yoga-Erfahrungen gehabt in den 80er Jahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, heißt Yoga ja eigentlich auch die Verbindung zu Gott. Und Yoga-Übungen können bestimmt sehr hilfreich sein für Gesundheit. Und zum Beispiel die Erforschung, wer bin ich wirklich, ist ja auch eine Art von Yoga. Jnani-Yoga, aber ohne Körperübung oder Atemübung. was mir bei vielen Yoga Menschen aufgefallen ist, dass dann viele an der Übung festhängen bleiben. Und das, worauf das Yoga letztendlich hinzielt, außer Acht gelassen wird. Also eben das Bewusstsein selbst, oder Gott, oder wie immer wir das wieder nennen wollen. Aber ich finde es toll, dass Yoga inzwischen so einen Stellenwert hat. Und Reiki ja genauso. Reiki ist ja auch eine Heilform, die jetzt fast jeder kennt. Ich für mich bin jetzt nicht so ein Typ, der Übungen macht. Was ich für meine Gesundheit tue, ist gute Nahrung zu mir zu nehmen. Es gibt inzwischen eine Zellnahrung, das ist wie ein Keks. Das ist wunderbar, ja. Ich esse jeden Tag so einen Keks. Und das ist so gut für den Organismus und hilft den Zellen zu entgiften. Und also ich schaue einfach, so gut ich kann, Dinge, Nahrung zu mir zu nehmen, die gut ist. Und eine geistige Ausrichtung zu haben, die gut ist.
Wie sieht die aus, die geistige Ausrichtung?
Zu wissen, wer ich bin. Darin zu ruhen. Zu bemerken, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Oder was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dementsprechend zu handeln. Und zu wissen, das hier ist das, was ist. Es hat überhaupt keinen Sinn, damit zu hadern.
Das bleibt auch in einer Situation, die man vielleicht als unangenehm bezeichnen würde.
Im besten Fall bleibt es dann, ja. Ja. Also, ich kann auch unangenehme Situationen sozusagen einfach akzeptieren. Das heißt nicht, dass ich deswegen in denen bleibe. Oder sage so, das ist jetzt die göttliche Bestimmung, das soll jetzt unangenehm. Nee, ich habe ja Beine. Mund, ich kann sprechen, ich kann meine Arme benutzen, ich kann das benutzen. Und ich weiß, dass es Situationen gibt, die nicht angenehm sind. Und da hadere ich mich nicht mit. Die sind dann da.
Ja, die natürliche Reaktion, vielleicht da rauszukommen oder sie zu ändern, die ist auch dann da.
Genau. Aus manchen kann man ja raus, aus manchen Situationen.
Auf jeden Fall für eine bestimmte Zeit nicht. Also,
sag nochmal bitte.
Für eine bestimmte Zeit nicht. Ich denke an meinen Flug hier nach Gomera. Da saß jemand neben mir, der hätte anderthalb Sitze gebraucht und hat es auch quasi so beansprucht, also weit über meine Lehne sich gelehnt oder sich ausgedehnt. Ja. Eigentlich, der musste gar nichts machen, der hatte so viel Masse. Aber ja, da. Und das Flugzeug war bis zum letzten Platz voll.
Da hatte ich Glück, ja. Mein Flieger war irgendwie nur halb voll. Also.
Gibt's das noch? Ich dachte, das gibt's nicht mehr.
Das gibt's, und ich hatte sogar irgendwie so noch so einen XL-Platz, also mit Kniefreiheit. Wunderbar.
Ja. Ja, nur die richtige Ausrichtung.
Ja. Ja, in so einem Fall würde ich wahrscheinlich schon versucht zu sprechen, selbst wenn einer so massig ist, und sagen, ja, kann ich ja jetzt auch nichts dafür, aber das ist immer mein Platz, und so ein bisschen von der Armlehne steht mir auch zu, egal, dann muss er sich halt einfach da auf der Seite ein bisschen zusammenziehen. Ne? Oder er darf einfach nicht mit dem Flugzeug fliegen, weil er weiß ja, dass dort die Plätze so klein sind, oder er muss einen XXL-Platz nehmen, kostet halt 100 Euro mehr, oder 50 oder 20, je nachdem. Ob es die dann noch gibt. Aber klar, manchmal ist das dann so, und da nutzt es auch nichts zu hadern, sondern da will ich dann die Ressourcen suchen. Also das, was tut mir jetzt gerade gut, was kann ich machen? Vielleicht schöne Musik hören oder wenn man mit den Fluggesellschaften fliegt, die sowieso nicht so teuer sind, dann mache ich das, buche ich mir einen XL-Platz, wenn es das gibt.
Ja, praktische Intelligenz ist immer gefragt und nützt, kann sehr nützlich sein. Gut. Hast du von dir noch ein Thema, über das du sprechen möchtest? Möchtest du über deine Retreats sprechen, die du noch anbietest, also die du dieses Jahr anbietest?
Ja, gerne.
Eins ist in Rumänien, aber das wäre auch für andere Menschen offen, ne?
Also das ist auch für Menschen, die keine Rumänen sind, offen, ja.
Kann man hinreisen, ist ein schöner Platz.
Kann man hin, genau, ist wunderbar, ist im Gebirge, in Karpaten, glaube ich.
Und du sprichst Englisch, also, oder?
Da, in Rumänien kommt es darauf an, wer übersetzt. Höchstwahrscheinlich Englisch. Aber es gibt auch manchmal Übersetzer, die besser Deutsch sprechen, dann Deutsch. Aber das ist noch nicht klar. Also man sollte auf jeden Fall nicht erwarten, wenn man dahin geht, dass es Deutsch ist, sondern höchstwahrscheinlich eher Englisch. Und Deutsch kann dann so ein Zusatz sein. Das Angenehme in diesen rumänischen Retreats oder auch in den tschechischen Retreat ist, dass die Preise einfach viel günstiger sind als in Deutschland.
Und die gelten für alle, da bist du fair.
Die gelten für alle, das sind Preise. Also auch für die Deutschen, die dann nach Tschechien kommen oder nach Rumänien, zahlen den Preis. Ja. Auch hier
bin ich jetzt gerade. Auch die Schweizer.
Auch die Schweizer, ja. Ja, auch hier in Gomera ist es ja auch so, dass ich hier zum Beispiel den Preis meiner Einzelsitzung ein bisschen angepasst habe, runtergefahren habe. Und für diejenigen, die hier leben und unter den Lohnbedingungen, die es hier auf Gomera gibt, leben müssen und hier ihr Geld verdienen, die kriegen auch nochmal einen anderen Preis. Das ist so. Und in Rumänien hat man eben das Glück, oder in Tschechien auch, dass die Übernachtungskosten einfach viel geringer sind. Und der Retreat-Preis ist auch angepasst.
Und im Retreat gibt es dann nur Satsang, nur in Anführungsstrichen, oder verschiedene? Bietest du da Verschiedenes an? Oder gibt es eine feste Struktur? Oder?
In meinen Retreats ist es so, dass wir das Retreat meistens in Stille verbringen, beziehungsweise die Pausen, also das Essen oder die Spaziergänge oder was man immer macht. Es gibt einen strukturierten Ablauf. Ich mache jeden Tag, also an den ganzen, an den vollen Tagen, ist jeden Tag zwei Satsangs, jeden Tag eine Essenzheilung und jeden Tag eine Halsschwungmeditation. Und das ist die Struktur, die zieht sich durch. Und zwischendrin gibt es eben die Essenspausen. Und an den Nachmittagen biete ich noch Einzeltermine an. Das sind jeweils 2 Einzeltermine, die ich geben kann. Die sind aber nicht im Preis enthalten. Aber manche Sachen, besonders bei Traumaarbeit, ist es einfach manchmal viel hilfreicher, wenn wir einen Space haben, wo wir nur zu zweit sind und dann erforschen können. Ja, so ist der Ablauf.
Und die
also volles, ziemlich volles Programm.
Ja, hört sich sehr intensiv an. Ja. Die Essenz, wie nanntest du das?
Essenzheilung.
Wie läuft die ab?
Essenzheilung ist so eine Heilarbeit, die sich so im Laufe der Jahre entwickelt hat. Der praktische Ablauf ist so, dass jeder sich hinlegt und ich dann sanfte Musik einspiele und so eine leichte Reise durch den Organismus mache, durch das ganze Nervensystem. Und je nach Platz und Möglichkeit ich dann auch noch von Person zu Person komme und mal kurz berühre Schultern und Kopf. Und derjenige, der da liegt, muss gar nichts machen. Der kann einfach schlafen oder liegen oder... Und die Ausrichtung ist sozusagen der Essenz, alles abzugeben. So die Essenz lässt sozusagen die Heilung geschehen. Im Heilstrom ist es ein bisschen anders. Im Heilstrom nutzen wir eine Energie, die da ist, während die Essenz selbst ja in meiner Sichtweise gar keine Energie ist, sondern einfach der Raum nur dafür da ist, dass Energie überhaupt sein kann. Und im Heilstrom nehmen wir eine Energie, die gleichzusetzen ist, vielleicht mit dem Heiligen Geist oder mit der Kundalini-Energie oder so, die wir tatsächlich aufnehmen können und die wirkt in dem Organismus. Und im Satsang besprechen wir dann einfach die Dinge, die uns wichtig sind.
Rumänien hört sich ein bisschen weiter weg an, da kann man nicht gerade mit dem Auto hinfahren oder ist es besser, da kann man da fliegen, gibt es einen Flughafen in der Nähe oder kann man mit dem Bus hinfahren?
Nach Rumänien kann man fliegen, manche fahren auch mit dem Auto hin, mir ist es zu weit, mit dem Auto zu fahren, ich fliege, ich fliege nach Bukarest, genau, von Dortmund meistens. Aber man kann auch von Köln oder Düsseldorf, also das wären die Städte bei mir in der Nähe, wo ich wohne. Man kann auch in den Norden fliegen, mehr in den Norden, also Bukarest ist eher südlich und im Norden wäre dann Cluj oder Timișoara. Aber da sind die Verbindungen nicht so gut. Also die Straßen sind einfach nicht so gut. Also braucht man dann auch nochmal lange von da, um an den Retreatplatz zu kommen. Also da würde ich eher empfehlen, nach Bukarest zu fliegen.
Und da sind es ein paar Stunden, drei, vier Stunden oder
von Dortmund nach Bukarest?
Nee, ich meine mit dem Auto dann.
Ja, dann wären es auch nochmal ungefähr 4 Stunden, ja.
Und wäre es normal, dass die Leute das selber organisieren oder hilfst du da oder gibt es jemanden, der da hilft oder?
Ja, wenn Leute von hier fliegen, von Deutschland oder von, da können sie sich einfach
oder
melden.
Aus der Schweiz.
Ja, oder aus der Schweiz. Also die Deutschsprachigen, sage ich einfach mal, können sich an mich wenden. Da kann ich so ein bisschen Hilfe geben. Aber die ganze Information ist eigentlich auch im Internet da, kann man selber recherchieren und wenn dann jemand von Bukarest da hinkommen will, da könnte ich helfen, das zu organisieren, dass man irgendwie im Auto mitfahren kann.
Und in Tschechien, das ist eben näher, da kann man auch...
In Tschechien, der Platz, wo wir da sind, ist in der Nähe von der deutschen Grenze, so auf der Höhe von Nürnberg, vielleicht noch ein bisschen südlicher, östlich. Da kann man gut mit dem Auto hinfahren. In Tschechien ist es, wir haben da einen wunderbaren Koch. Also die Köche sind in allen Retreats super. Also in Rumänien weiß ich es zwar noch nicht, aber da habe ich es gehört. Dass, und die hat auch schon mal für uns gekocht und das war super lecker. Da achte ich also auch immer drauf, dass unsere Köche einfach spitzenklasse sind.
Und ist das Essen grundsätzlich vegetarisch oder?
Meistens ist es vegetarisch, häufig auch vegan und manchmal in Ausnahmefällen gibt es auch nicht vegetarisches, aber in den meisten Retreatplätzen, in denen ich bin, da machen die von Natur aus einfach schon vegetarisches Essen und das tut ja auch mal ganz gut.
Okay. Und? Ja, vielleicht noch eine interessante Frage. Fleisch essen und erwachen.
Ja, steht überhaupt nicht. Also, willst du die Frage nochmal stellen oder ist sie drauf?
Die kam eigentlich jetzt ganz gut.
Ja. Also Fleisch essen und erwachen hat überhaupt keine Verbindung sozusagen. Also das fragen ja auch viele, kann ich überhaupt erwachen, wenn mein Nervensystem traumatisiert ist oder ich traumatisiert bin oder eben wenn ich rauche oder Alkohol trinke oder Fleisch esse, also all die bösen Sachen.
Wenn ich Luft atme.
Ja, nee, das steht überhaupt gar nicht im Zusammenhang. Die Erkenntnis darüber, wer ich bin, hat mit allem Verhalten nichts zu tun. So selbst wenn du nur Fleisch isst, kannst du trotzdem erkennen, wer du bist und sogar von da aus sprechen. Sogar während du in die Salami beißt oder ins...
Wäre auch sonst ungerecht gegen Eskimos.
Genau. Ich habe einmal diese schöne Dokumentation im Fernsehen gesehen, wo so ein Eskimo zum ersten Mal in seinem Leben einen Apfel in der Hand hat. Und wie der diesen Apfel bestaunt hat. Ne? Weil der ist immer nur Seehundfleisch gewohnt gewesen. Ne? Und dieser Apfel, das war für den so ein, war wie so ein Heiligtum. Toll, das war schön zu sehen. Aber klar, es gibt im Lebewesen, gönnen einfach auch nur Fleisch essen. Und das wäre wirklich ungerecht, wenn das denen das Erwachen sozusagen deswegen nicht möglich wäre.
Aber hat es nicht, kann man nicht sagen, dass Fleisch irgendwie den Körper schwerer macht und dass das dann auch energetisch wirkt oder so?
Das kommt bestimmt auf viele Faktoren an. Wie viel Fleisch, was für ein Fleisch, wie ist der Organismus, der es zu sich nimmt. Für manche ist Fleisch belastend, für manche ist es belastend, wenn sie kein Fleisch zu sich nehmen. Für die Entwicklung unserer Umwelt wäre es bestimmt gut, wenn mal irgendwie Fleisch essen mal für einen Moment aufhören würde.
Wobei es da auch unterschiedliche Meinungen gibt, ne? Weil ich habe mal gelesen, dass es viel Land eben auf der ganzen Erde gibt, das nur zur Viehhaltung genutzt werden kann. Ne? Und wenn da kein Vieh mehr gehalten würde und das nicht mehr gegessen werden könnte, das wird der Menschheit auch fehlen. Ne? Alles.
Ja, ja. Das kann durchaus sein. Ne? Es ist ja nur, scheint es ja momentan so zu sein, dass einfach schon die Fleischproduktion an sich unheimlich viele Ressourcen verschwendet. Und die müssen ja auch irgendwo herkommen. Und dass auch die Fleischproduktion einfach viele Umweltschäden kreiert wiederum. Ne? Und es ist ja so, dass Fleisch jetzt nicht unbedingt notwendig ist, um als Mensch zu leben, zu überleben, und zwar auch ohne Mangelerscheinungen. Also das, von daher ist Fleisch ja nicht unbedingt wirklich notwendig, um trotzdem gut, gesund und alt zu werden. Und trotzdem gibt es einfach Menschen, für die die bauen müssen. Und steht also im, zum Beispiel Isaac, der ja viel von der Wahrheit aus spricht oder vom Hier und Jetzt aus, isst leidenschaftlich gerne Fleisch. Und ich esse es auch gerne. Und dann gibt es wieder Phasen, da esse ich es nicht gerne oder weniger.
Ja, aber vielleicht kommt es ja sehr darauf an, wo es herkommt. Ne? Also zum Beispiel Fleisch, was, wo ich weiß, das Tier hat auf der Weide gestanden und gelebt, würde ich auch essen. Aber das selbst bei Biofleisch weiß man das ja nicht, weiß womit man. Das Tier gefüttert worden ist. Und so. Ob das artgerecht eigentlich ernährt hat.
Deswegen empfehle ich immer noch diese Zellnahrung, dieses Viriazell ist also einfach ein super Produkt, weil das kann man einfach dazu nehmen, einfach essen, und das hilft dem Organismus, diese belastenden Substanzen irgendwie abzubauen.
Ja, es gibt so viele Richtungen und Sachen, also für mich ist seit ein paar Monaten lektinfreie Ernährung wichtig und fühle ich mich super gut mit und nehme ab dabei, obwohl ich mich satt esse im Allgemeinen. Da muss jeder halt schauen, was gerade stimmig ist für ihn.
Genau, genau. Gibt ja auch nicht wirklich eine allgemeine Regel.
Gut, wir nähern uns der Mittagszeit.
Ja.
Reden über das Essen.
Das ist knurrt.
Das heißt vielleicht, dass wir unser Interview beenden können.
Können wir machen. Mir fällt auch nichts mehr ein irgendwie gerade.
Gut.
Auf jeden Fall danke für das Interview und danke für NetzTV und
ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit und was du ausstrahlst. Danke.
Dankeschön.